so ein Leuchten in den Augen hinzubringen und zu sagen, boah, wow, da hat sich ein Hebel bewegt. Was mir immer wichtig ist, ist die Unsicherheit erstmal anzuerkennen. Wenn du Spaß und Arbeit kombinierst, kommt echt Effizienz und Leistung raus. Ich habe damals schon gemerkt, ich brauche irgendwie was anderes. Ich wollte neue Verbindungen schaffen, was mit Wissen machen.
Willkommen bei Innovationspioniere, dem neuen Format unseres Podcasts Innovation Leben. Ich bin Tanja Jovanovic und freue mich sehr über unseren heutigen Gast Annika Leopold. Sie ist Gründerin der Digitalwerkstatt Forchheim und sie ist Innovationspionierin. Wir sprechen heute mit Annika darüber, was sie antreibt, welche Rolle die Region dabei spielt und wie der Austausch von Wissen uns alle weiterbringt. Doch was sind denn eigentlich Innovationspioniere? Das müssen wir jetzt klären und hören Sie selbst.
Innovationspioniere sind Menschen, Unternehmen oder Organisationen, die aktive Vorreiter bei der Einführung neuer Ideen, Technologien oder Geschäftsmodelle sind. Sie zeichnen sich durch großes Fachwissen, Neugier und Durchsetzungsvermögen aus und sind bereit, Risiken einzugehen. Innovationspioniere erkunden unbekanntes Terrain, hinterfragen bestehende Annahmen und gestalten die Zukunft durch ihre Ideen und Aktivitäten.
Innovationspioniere sind also richtungsweisend bei der Einführung neuer Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle. Und genau deshalb habe ich Annika Leopold zu uns eingeladen. Denn Annika unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung einer innovativen Leistungskultur und bei der digitalen Transformation. Man kann auch tatsächlich sagen, Annika infiziert geradezu Unternehmen mit neuem Denken. Annika, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Meine erste Frage an dich, ich hatte ja gerade gesagt, du begleitest Unternehmen. Wer hat dich denn eigentlich infiziert? Gibt es einen Innovationspionier, der dich infiziert hat mit diesem Denken?
Ist gar nicht so einfach zu beantworten, was mich eigentlich infiziert hat. Es war keine einzelne Person, sondern es geschah eigentlich schon ziemlich früh, nämlich mit der Wahl von meinem Studium nach der Stammhauslehre bei einem großen, lokal ansässigen Konzern, wo ich festgestellt habe, das kann es irgendwie nicht sein. Und ich habe damals schon gemerkt, ich brauche irgendwie was anderes. Ich wollte neue Verbindungen schaffen, was mit Wissen machen und habe damals angefangen, internationales Informationsmanagement zu studieren in Hildesheim, was ein recht junger Studiengang war. Und dadurch wurde ich tatsächlich so ein bisschen infiziert. Warum? Weil es ein sehr interdisziplinärer Studiengang war, wo es um das Thema Informationsmanagement geht, Informationswissenschaften, aber auch den interkulturellen Austausch. Und wir als Studierende hatten immer das Gefühl, dass wir nicht so richtig lernen. Mhm. Aber heute stelle ich fest, dass wir eigentlich relativ viel schon damals zu Zukunftskompetenzen gelernt haben. Wie kannst du analytisches Denken mit Empathie kombinieren? Wie kannst du dich in andere reinversetzen? Es ging aber auch um Technik wie neuronale Netze, semantische Technologien. Und ich fand es super spannend, die Dinge miteinander in Austausch zu bringen. Das war eigentlich so das Erste. Und durch die Stammhauslehre vorher hatte ich die Möglichkeit, immer als Werkstudentin zu arbeiten. Und hatte darüber dann die Möglichkeit, später bei dem Konzern, damals im neu gegründeten Center of E-Excellence am Münchner Flughafen zu arbeiten. Mhm. Also Konzern war, CEO war Heinrich von Pira, also wir sprechen von Siemens. Die hatten damals ein Center of E-Excellence und haben auch als Business Accelerator Startups gefördert. Und okay. Ich habe da im Wissensmanagement gearbeitet und das war halt mega. Und das hat mich komplett mit infiziert, dass ich gesagt habe, okay, ich muss genau in dem Zuge bleiben, wo man wirklich viel verschiedenen Austausch hat.
Okay, das also ich merke, diese Interdisziplinarität, das Lernen von Neuem hat dich wahnsinnig begeistert für die Themen. Und du warst ja 15 Jahre bei diesem Konzern als Prozessconsultant tätig und hast dich dann ja selbstständig gemacht. Mhm. Ne? Also erstmal ein großer Schritt ja für jeden, der in die Selbstständigkeit geht, erfordert Mut. Was hat dich angetrieben, das zu machen, quasi die Konzernwelt zu verlassen und in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ja, es war tatsächlich so ein bisschen das Gefühl immer zu sagen, also natürlich habe ich die Entwicklungsmöglichkeiten geschätzt und ich sag mal rein von Kompetenzen im Consulting, glaube ich, hatte ich das perfekte Spielfeld dafür. Aber es gab halt Grenzen und ich habe auch unheimlich viel Konzepte für die Schublade gemacht, weil wieder irgendwelche Konzernvorgaben da waren, irgendwas nicht funktioniert hat, natürlich Politik mit im Spiel war. Und dann kamen schon auch so ein paar familiäre Geschichten, wo ich mir gedacht habe, ja, womit verbringst du eigentlich 10 Stunden am Tag, den du mit Leben füllen kannst, deine Zeit? Was kann es eigentlich sein, damit sie wirklich wertvoll ist? Und irgendwie hat mein Herz nicht mehr gehüpft. Und dann kam die Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, es kann es nicht mehr sein. Ich hatte das Glück damals, dass ich sehr gut kombinieren konnte. Ich habe damals schon mein erstes Kind bekommen, das heißt schon, ich war 30 und habe dann die Antennen ausgefahren und habe quasi den Serendipitätseffekt gewählt. Ich weiß nicht, glücklicher Zufall, für die, die Serendipität nicht kennen, sind ja die Dinge, die nicht geplant sind, die einfach passieren und einem dann neue Möglichkeiten ergeben und man ein Problem löst mit einer Geschichte. Und ich habe damals tatsächlich eine Stellenanzeige gefunden für einen freiberuflichen Projektleiter in Sachen Marketing, Kommunikation, die mich total angefixt hat. Und das war der erste Sprung, wo ich gesagt habe, hey, ich probiere es einfach mal frei heraus. Und so kam alles ins Laufen.
Sehr spannend. Und du hast ja auch die Digitalwerkstatt Forchheim gegründet. Mhm. Kannst du uns kurz sagen, was genau die Digitalwerkstatt ist?
Genau, die Digitalwerkstatt ist eine Mischung aus einem Event-Space, also einem Kreativspace, in dem ja einfach inspirierende Arbeitsumgebungen mit Methoden, Tools zusammenkommen. Und wir sind gleichzeitig Kompetenzschmiede für New Work und Kundenzentrierung. Mhm. Sprich eben, wir beraten und begleiten Unternehmen bei der digitalen Transformation. Und gleichzeitig war das das Ansinnen zu sagen, ich möchte eine Begegnungsstätte schaffen im ländlichen Raum, wo man einfach zufällige Begegnungen fördern kann und wo tatsächlich neue Verbindungen entstehen zwischen Menschen, die vorher nie so zusammengekommen wären. Und so kam das eigentlich alles ins Laufen. Es war aber nicht so geplant, sondern es hat sich ergeben. Also der Weg ist das Ziel, wie so oft im Leben.
Sehr schön. Und ich war ja schon in der Digitalwerkstatt und was ich ja total spannend fand, ist, das ist ja nicht ein abgeschlossener Raum, sondern es ist ja mitten in einer echten Werkstatt, ne, die da drin und drin ist im Erdgeschoss. Warum wählt man diese besondere Fläche?
Also das war tatsächlich auch oder kein Zufall. Es war vielleicht, wie stand es mal bei uns in der lokalen Presse, eine innovative Form der Familienzusammenführung. Unten die große Werkstatt ist nämlich mein Mann. Also mein Mann ist Geschäftsführer vom Leopold Nutzfahrzeug Zentrum, das heißt also eine große LKW-Werkstatt. Auch das wiederum, was mich inspiriert, weil ich mit Handwerksthemen normal im Alltag nicht so viel zu tun habe und da ja auch wieder andere Disziplinen erforderlich sind. Und wir haben 2016 gebaut und damals war ich sehr viel bei Kunden vor Ort unterwegs und habe immer woanders gearbeitet und habe festgestellt, dass ich eigentlich meine eigene Strategie oder wie ich gerne arbeiten möchte, warum ich auch beim Konzern raus bin, gesagt habe, wie müssen auch Arbeitsumgebungen geschaffen sein, damit man wirklich Kreativität entfalten kann und neue Ideen befruchten kann. So kam dann die Idee daraus zu sagen, okay, wenn wir bauen, dann bauen wir gleich ein Synergiezentrum daraus. Das war sowieso der Plan unten im Bereich von Nutzfahrzeugen. Wir haben ja auch verschiedene andere Anbieter, eine Autovermietung und den TÜV drin und verschiedene andere Dinge. Und so kam es, dass ich gesagt habe, okay, im ersten Stock möchte ich gerne mich selber niederlassen, auch eigene Workshops machen und habe mich dadurch neu aufgestellt mit der Digitalwerkstatt. War auch wieder die Digitalwerkstatt, wie sie heute ist, war eigentlich auch wieder ein Zufallseffekt. Also haben wir vielleicht wieder den Serendipitätseffekt. Mhm. Denn der große Raum, den du auch kennst, die 200 Quadratmeter, die es oben sind, die waren ursprünglich für einen Campinganbieter reserviert, der da mit rein sollte, der aber abgesprungen ist. Und dann hatten wir da oben den Rohbau stehen. Und dann dachte ich mir, okay, was kann man damit machen? Und dann habe ich ja 2018 haben wir den ersten Booksprint gemacht mit Vertretern zum Thema Faszination New Work. Wir haben den ja oben im Rohbau gemacht und ich habe gemerkt, der Raum hat eine besondere Atmosphäre. Und so kam das Ding ins Rollen, dass ich gesagt habe, okay, da muss irgendwie was entstehen. Und so ist es tatsächlich entstanden, nach und nach mit viel Reinspüren. Und so ist die Digitalwerkstatt das, was sie heute ist.
Also du hast quasi Dinge erstmal ausprobiert, wie diesen Booksprint und gemerkt, da steckt was dahinter, da ist irgendwie eine Faszination und dann quasi das ausgerollt. Also auch diese kleinen Schritte zu gehen, Experimente zu wagen. Genau. Du hast gerade ein Wort gesagt, das ich ganz schön fand, Synergiezentrum. Und wir sind ja in Forchheim, das heißt sehr regional auch. Was braucht es denn generell, um die Innovativität so einer Region wachzukitzeln? Hast du da Erfahrungen jetzt auch mit dem Zentrum oder aus deiner täglichen Arbeit?
Also heute sind wir im ländlichen Raum schon sehr viel weiter, als wir es damals waren. Also damals klingt blöd, aber 2017, 18 waren so Innovationszentren oder tatsächlich Austausch oder auch Coworking im ländlichen Raum ja noch gar nicht so verbreitet. Da hat sich wirklich in den letzten Jahren viel getan. Deswegen wussten auch viele, wissen heute noch nicht, was macht die Digitalwerkstatt eigentlich, was soll das an der Stelle? Ich glaube, es braucht ein langsames Mitnehmen von Menschen in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Jetzt haben wir das Glück, dass wir sehr nah an der Autobahn liegen, das heißt sehr leicht zugänglich sind. Ich glaube, es braucht sowas wie Menschen zu gewinnen und für Dinge zu begeistern. Wir alle brauchen soziale Kontakte möchten uns irgendwie weiterentwickeln. Und wir haben damals angefangen, so Digital Detox Veranstaltungsreihen zu machen. Das heißt tatsächlich immer zu sagen, hey, zwar als Digitalwerkstatt, achten wir aber trotzdem auf uns, auf eigene Ressource. Welche Themen sind es denn? Und da ich schon immer in offenen Netzwerken gedacht habe, habe ich unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Themenstellungen. Das war Stimmtraining. Wir hatten Visual Storytelling, also wie Graphical Recording oder eben Sketchnoting da und ganz andere Dinge und haben einfach mal geguckt, wer kommt denn, wer hat Lust und was entsteht daraus. Und das war so der erste Auftakt, um da ein bisschen weiter reinzukommen, da tatsächlich zu gucken, das heißt auch so Bildung, Ausbildung zu fördern, das heißt selber was anzubieten. Da hatte ich ja die Räume und habe selber Workshops angeboten und habe aber auch geguckt, wie kann man lokale Stärken nutzen, also was kann man vor Ort machen. Wir haben ja die Fränkische Schweiz vor Ort und haben zum Beispiel eine sehr pfiffige regionale, die Geschäftsführerin für integrierte ländliche Entwicklung, die auch wiederum dran interessiert ist, wie kann man Menschen neu zusammenbringen, die vielleicht vorher gar nicht zusammengekommen sind. Und ich glaube, es geht darum, reinzuspüren und zu gucken, wer ist reif und die Leute mitzunehmen und zu gucken, was ergibt sich draus und wieder in kleinen Schritten vorzugehen. Man kann es nicht drüber stülpen, sondern tatsächlich zu schauen, was entwickelt sich da? Und wenn Menschen begeistert sind, sprechen sie drüber. Und so entwickelt sich's weiter.
Also ist dieses Wort Wachkitzeln tatsächlich auch richtig, ne? So ein bisschen das wachzurütteln, was es gibt schon in der Region und auch mit so experimentellen Ansätzen, wie du es gerade gesagt hast. Was ich sehr spannend finde, die Sachen, die du erwähnt hast, sind ja irgendwie eine Brücke wieder zu dem Studium, was du vom Anfang auch erzählt hast, ne? Also diese, ich nenne es jetzt mal Soft Skills oder eben über die technischen, fachlichen Aspekte hinaus zu denken. Von daher schließt sich da vielleicht auch so ein bisschen der Kreis. Und was ich auch bei dir wahrnehme, ist sehr stark dieses Thema Lernen. Du hast Spaß am Lernen und bringst es gerne anderen Menschen bei. Warum ist das genau einer deiner Schwerpunkte geworden? Oder was ist wichtig für den Innovationspionier, wenn es ums Lernen geht?
Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie ich dazu gekommen bin, weil was ich hasse, ist Schule, Prüfungen und solche Geschichten. Also wenn du mich fragst, was aus meiner Schulzeit hängen geblieben ist, muss ich leider sagen, das zeigen mir meine Söhne immer wieder, dass da die Grenzen sind. Ich habe mir, oder in letzter Zeit ist mir bewusst geworden, dass ich von den inneren Antrieben, die ich habe, ich weiß nicht, ob du die Moving Motivators kennst, also es sind ja die 10 Motivatoren, wo man sagt, was hat im Arbeitskontext wirklich Einfluss auf mich? Und ich habe festgestellt, dass bei mir im großen Maße die Motivatoren Freiheit, Wissbegierde und Einflussnahme sind. Und selber zu gucken, also ich pick mir unheimlich gern Dinge neu raus und schaue, wie kann ich was neu kombinieren, was entsteht vielleicht raus. Und ich glaube, ich bin relativ unerschrocken bei dem, was passieren kann, sprich, welches Risiko gehe ich ein, okay, lass uns einfach schauen, was draus ergibt, so wie bei dem Booksprint oder bei anderen Dingen, ja, keine Ahnung, was draus wird, aber wir glauben an uns, wir schaffen es schon. Wie auch immer das Ergebnis ist, das, was wir haben, ist gut so. Und so kommt es immer weiter. Und so habe ich festgestellt, dass mir das einfach große Freude macht, Dinge oder kleine Learning Nuggets auch für andere zu erstellen und zu merken, hey, da tut sich was. Also du kannst Dinge bewirken. Menschen, die mir sagen, Beispiel im Bereich Kreativität, oh, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich kann nichts. Und du schaffst es dann mit kleinen spielerischen Einheiten ganz mini so ein Leuchten in den Augen hinzubringen und zu sagen, boah, wow, da hat sich ein Hebel bewegt. Das macht mich echt glücklich.
Dein Ding kann ich nur zustimmen, tatsächlich. Das habe ich auch den Effekt in Workshops, das ist großartig.
Genau, und dadurch ist diese dieses ständige Weiterbringen. Und ich merke es ja selber, indem ich mich selber weiterentwickle. Ich habe heute ein anderes Spektrum als vielleicht noch vor 15 Jahren. Mhm. Und ich habe auch manchmal, habe ich gedacht, wie kriege ich den Bogen zu meinem Studium hin? Aber eigentlich, wie du sagst, ging das schon damals genau in diese Richtung. Und bei mir ist wirklich die Begeisterung, Spaß mit Arbeit zu kombinieren und zu sehen, dass wenn du Spaß und Arbeit kombinierst, kommt echt Effizienz und Leistung raus, weil wir arbeiten ja nicht zum Selbstzweck, sondern weil ja was draus entstehen soll.
Richtig.
Aber wenn man das mit Freude macht, dann erfüllt man halt gleich noch viel mehr.
Damit. Was rätst du Unternehmen, die gerade in der Transformation stecken oder die Unsicherheit auch haben? Ne? Mhm. Was rätst du denen?
Ich glaube, ich rate, also was mir immer wichtig ist, ist die Unsicherheit erstmal anzuerkennen. Also, dass es normal ist, unsicher zu sein, dass es dazugehört. Und wie kann ich Menschen psychologisch stärken, dass sie in Unsicherheit trotzdem gut agieren können und sich trauen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist tatsächlich der Weg der kleinen Schritte und auch mit Rückschlägen umgehen zu können, beziehungsweise das als, das heißt ja immer scheiter heiter, aber zu gucken, was kann ich draus machen. Also eigentlich sind es genau die Punkte zu gucken, aber halt auch einen gewissen Freiraum zu lassen, zu gucken, was können wir ausprobieren. Ich rate dazu, in andere Branchen reinzuschauen, also nicht nur die Branchenbrille zu haben, weil ich persönlich, das liebe ich ja auch an meiner Arbeit, stell fest, dass ich arbeite sowohl für NGOs, als auch für extrem prozessoptimierte Branchen wie die Automotive-Branche oder so. Und da können ja beide unglaublich voneinander lernen. Und da versuche ich immer, die Brücke zu schlagen wieder, das hinzubekommen. Und im Prinzip rate ich denen, dass sie sich inspirieren lassen von anderen und immer zu gucken, wie kann ich das auf mich anwenden. Also Probleme sind ja immer unentdeckte Chancen. Und was kann ich draus machen? Und mit einem positiven Mindset ist das A und O und ich glaube, da gilt es anzufangen zu gucken, wie kann man rangehen und wirklich in kleinen Schritten zu gehen und zu akzeptieren, dass man bei einer Transformation immer 3 Schritte vor und 2 zurückgeht und weiter und dass man es halt nicht überstülpen kann. Es funktioniert nicht.
Absolut und also ein sehr neugieriger und positiver Blick auf die Dinge, den du vermittelst. Es gibt aber sicherlich auch Rückschläge, mit denen du umgehen musstest, hast du ja auch gerade kurz erwähnt. Kannst du uns einen persönlichen oder eben einen beruflich-persönlichen Rückschlag teilen und wie du damit umgegangen bist?
So Rückschläge ist ja immer so eine Sache, was bezeichne ich als Rückschlag? Aber wenn ich drüber nachdenke, dann war tatsächlich, das war rund um 2015, da waren wir schon im Bau, Neubau quasi des, der neuen Werkstatt und damit auch der Digitalwerkstatt. Damals habe ich sehr lang und fest für einen richtig guten Kunden gearbeitet, wo sich so interne Dinge verändert haben. Auch personelle Dinge, womit ich nicht mehr einhergehen konnte. Das heißt, ich war für mich total in trouble. Es war für mich ein Rückschlag, weil ich mir gedacht habe, ich konnte eigentlich nicht das bewegen, was ich da bewegen wollte. Dazu kam, dass mein Mann einen schweren Bandscheibenvorfall hatte, operiert werden musste. Er ist aber als Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen immer Frontmann. Ja. Das heißt, muss da funktionieren. Wir hatten damals 2 kleine Kinder. Meine Schwiegermutter war todkrank damals und wir hatten eben den Neubau. Und da war für mich klar, okay, ich muss zurücktreten. Also du musst den Dingen einfach ins Auge schauen und das kann so nicht funktionieren. Und dann musst du bereit sein, oder das war für mich der Weg zu sagen, ja okay, ich nehme mich raus. Also was habe ich immer von meiner Mutter gelernt, wenn du eine Sache nicht ändern kannst, ändere die Einstellung dazu. Und da quasi bereit bist, obwohl dein Kopf sprudelt und du Flausen im Kopf hast, zu sagen, ja okay, es geht nicht, halte die Zeit aus, nimm es mit und sei einfach da, wie es funktionieren muss und genau, da einfach tatsächlich dem nachzugeben, weil es geht ja immer darum, auf sich zu achten und zu reflektieren, was ist einem wichtig, woher zieht man selber die Kraft. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, auf den es ankommt. Also mit Rückschlägen umgehen ist immer, sich selber am besten zu kennen und zu sagen, was sind meine Energieräuber und Quellen und dem nachzugehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich nur mitgeben kann, gerade wenn wir jetzt von Innovationspionieren sprechen, ist ja, man denkt immer, boah, ich muss am Puls der Zeit sein, das ist das nächste Thema, ich muss da mit dabei sein, wenn ich jetzt nicht weitermache, dann ist der, der Zug abgefahren.
Dieser innere Druck auch, den man spürt.
Korrekt. Ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, der Zug fährt nie ab, wenn du die intrinsische Motivation hast und an dich glaubst und dich aber natürlich auch lebenslang weiterentwickelst. Deswegen glaube ich, immer mit Rückschlägen umgehen, dem nachzugeben, zu gucken, was braucht's, wenn es auch ganz menschliche Dinge sind und dann wieder loszulegen und zu gucken einfach, wo sind Chancen, was ergibt sich, wie kann man darauf weiter aufsetzen.
Wunderbar, das ist ein wirklich schönes Schlusswort auch gewesen, Annika. Ich glaube, wir haben in dem Gespräch gesehen, wie Neugier, Mut und Durchsetzungsvermögen sich auszahlen kann und was dich als Innovationspionierin ausmacht. Herzlichen Dank für deine Einblicke und dass du auch Persönliches mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, das war's für heute, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und Annika Leopold ihr Gehör geschenkt haben. Weitere Informationen zu Innovationsmethoden und Workshops finden Sie auf unserer Webseite und den Link dazu natürlich in den Shownotes. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und natürlich auch eine Bewertung zu hinterlassen, wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Innovationspioniere, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.